Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, wenn wir in einem zweiten Teil heute den vor kurzem verstorbenen Moraltheologen Professor Joachim Pieczer hören zu der Frage der Unterscheidungen der Sünde, lässlich oder schwer. Darüber hat er vor einigen Jahren hier bei uns gesprochen und heute in einem zweiten Teil hören wir da nochmal hinein. Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche zeichnet sich ja dadurch aus, dass es versucht, den großen, den ausführlichen Katechismus etwas zu raffen, etwas zusammenzufassen, zu kürzen und auf den Punkt zu bringen. Und der Punkt 394 bringt es nun wirklich auf den Punkt. Der ist sehr kurz. Dort steht, wie unterscheidet man die Sünden bezüglich ihrer Schwere? Und die Antwort, man unterscheidet zwischen Todsünden und lässlichen Sünden. Was es damit auf sich hat, darüber haben wir in der vergangenen Woche bereits etwas gehört und fahren da jetzt fort, heute in einem zweiten Teil, der vor kurzem verstorbene Moraltheologe Professor Joachim Pieczer.
Wir haben in der Theologie Kennzeichen erarbeitet, die uns helfen sollen, die lässliche Sünde von der schweren Sünde zu unterscheiden. Das ist also auch sehr wichtig. Es ist natürlich nur eine Hilfe, denn letztlich weiß nur Gott, was für eine lästige Sünde spricht, was für eine schwere Sünde. Der verstorbene Papst hat das am Beispiel der objektiv, sachlich schweren Sünde der Abtreibung erläutert. Objektiv eine schwere Sünde, aber dann fügt er hinzu, ich habe es schon mal erwähnt, dass Frauen sehr oft, so der Papst wörtlich, unter äußerem Druck abtreiben, das mindert ihre Schuld. Der äußere Druck, sie fühlen sich im Stich gelassen vom Erzeuger des Kindes, von den Angehörigen oder vom Staat. Das mindert ihre Schuld. Aber diese Minderung der Schuld fällt dann auf die Schultern derer, die die Frau im Stich lassen, die ihr helfen könnten und sollten, aber dann sagen, sieh zu, wo du bleibst, ich gehe jetzt wieder den bequemen Weg. Das sollte man auch wissen, dass die Abtreibung gewöhnlich eine Schuld vieler ist und nicht nur der betroffenen Frau. Wir haben also Kennzeichen der schweren Sünde erarbeitet und es sind drei. Eine schwere Sünde könne nur dort eintreten, zustande kommen, wo es um eine wichtige Sache geht, eine große Sache. Zweitens, es muss ein klares Bewusstsein von dieser Wichtigkeit vorhanden sein. Da sehen wir schon bei Kindern oder geistig weniger Bemittelten, kann es dieses klare Bewusstsein kaum schon oder noch geben. Und schließlich drittens, die volle freie Einwilligung in die Sünde. Das eben nochmals das Beispiel von der Abtreibung. Die Einwilligung der Frau zur Abtreibung ist nicht mehr ganz frei, denn sie geschieht unter äußerem Druck. Das mindert ihre Schuld. Also drei Kennzeichen der schweren Sünde haben wir hier aufgezählt. Zunächst eine wichtige Sache. Das allerdings darf man nicht zu hoch einschätzen und die Unterscheidung ist auch nicht mehr einfach, ob es um eine wichtige Sache geht oder nicht. Das ist also nur eine Klugheitsregel, die wir hier gebrauchen dürfen, aber sie ist nicht die letztentscheidende Sache. Denn nehmen wir mal an, ich sagte schon, Kinder könnten aufgrund ihrer Unreife nicht immer erkennen, welchen Schaden sie angerichtet haben oder anrichten könnten. Nehmen wir mal an, sie legen ein Feuer in der Nähe einer Scheune und die brennt ab. Ein großer Schaden. Ein Erwachsener, der hätte es wissen müssen, dass die Gefahr besteht. Kinder sehen diese Gefahr kaum. Also man kann hier nicht die volle Schuld anlasten. Das ist nur ein Beispiel. Deshalb, ja, und noch eines dazu, ich habe die Kinder erwähnt. Zweitens, es gibt auch skrupelhafte Menschen, die in einem gewissen Bereich oder insgesamt aus einer Kleinigkeit, einem, wie Jesus sagt, Splitter, sofort einen Balken machen. Das gibt es bei manchen Menschen oder gab es früher, gerade auch im sexuellen Bereich, weil ja früher ein Kuss in der Öffentlichkeit schon mehr oder weniger als lästliche Sünde galt. Und dann auch in der Ehe hat man Sünden dort gesehen, wo eigentlich keine sind. Also auch hier waren manche skrupelhaft in einem gewissen Bereich oder auch insgesamt. Das ist jetzt eine besondere Sache, die Unreife oder die Skrupelhaftigkeit. Wir gehen jetzt von der normalen Sache aus, eines Menschen, der den klaren Blick hat auf die Wirklichkeit. Und hier noch eine Sache. Ich habe schon erwähnt, Luther meinte, nur der Unglaube sei eine Todsünde. Ähnlich meinten in zurückliegender Zeit manche Moraltheologen, nur eine Grundentscheidung, die Gott betrifft, sei schwere Sünde. Den Mitmenschen schon nicht. Sie hören schon daraus heraus, das darf gar nicht so gelten. Denn Gottesliebe und Menschenliebe sind untrennbar verbunden. Was Herr Jesus klargestellt hat, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Oder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also diese Theorie, die ist unannehmbar. Der kann man sich nicht anschließen. Das zu Materie, zu Wichtigkeit dessen, was man hier an Schaden verursacht hat oder verursacht würde. Die zweite Sache ist das Bewusstsein dessen, das klare Bewusstsein von der Wichtigkeit dessen, was ich tue. Das, wie ich schon sagte, bei Kindern und auch noch bei manchen Jugendlichen in gewissen Bereichen nicht vorausgesetzt werden kann und auch nicht bei psychisch Kranken oder Schwerkranken. Aber ausnahmsweise ist auch bei Kindern hier in diesem Bereich das Bewusstsein einer schweren Sünde vorauszusetzen. Eine Heilige, ich glaube, das war die kleine Theresia von Lisieux, schreibt in ihrer Lebenserinnerung, sie habe mal ihren Vater, den sie sehr geliebt hat, angelogen. Und das empfand sie als eine schwere Sünde, eine schwere Empfehlung. Oder der heilige Augustinus bekennt auch, er habe im Nachbargarten Obst gestohlen in seiner Kinder- oder Jugendzeit. Und im Nachhinein sieht er darin eine schwere Verfehlung. Wir wissen jetzt nicht, welche Umstände dafür sprechen. Bei der heiligen kleinen Theresia, was halt die Bindung an den Vater, die Mutter war schon verstorben. Und eigentlich dachte sie als Kind richtig, je mehr ich einen Mensch liebe, desto größer ist die Sünde, wenn ich diese Liebe verletze. Durch eine Lüge oder auf andere Weise. Und deshalb kann es auch vorkommen, dass Kinder, die ihre Mutter belügen, diese Sünde für schwerer erachten, als wenn sie den Vater belügen. Also diese subjektiven, persönlichen Dinge, die kann nur Gott erkennen. Die kennen wir nicht. Also Sie sehen schon daraus, dass wir die klare Trennung zwischen leichter, lässlicher und schwerer Sünde nicht in der Hand haben, die hat nur Gott in der Hand. Aber Gott kennt all die Umstände, die unsere Schuld geringer erscheinen lassen. Aus diesem Umstand, dass normalerweise Kinder, die noch nicht die volle Reife haben, nicht versündigen können, haben manche Theologen, das war nach dem Konzil, also in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, die Schlussfolgerung gezogen, Kinder, die zur Erstkommunion gehen, die sind dann 9 oder 10 Jahre alt, die würden eigentlich noch gar keine schwere Sünde haben. Manche gingen noch weiter, haben gesagt, sie haben überhaupt noch keine Sünden. Und deshalb brauchten sie nicht zu Beicht gehen vor der Erstkommunion, erst später mal. Die deutschen Bischöfe hatten kurzerhand dann diese Ansicht verboten. Trotzdem haben einige Pfarrer dies so gehandhabt, mit dem Effekt, dass manche dieser Kinder überhaupt nicht mehr eine Beichtvorbereitung hatten, einen Beichtunterricht, und manche dann erst beim Brautunterricht zuerst Beicht kamen. Also das ist völlig daneben gegriffen. Auch Kinder haben bereits, und zwar schon sehr früh, das Bewusstsein einer Verfehlung, ja auch vielleicht einer Sünde. Wir können nicht, ich wiederhole, genau sagen, wann und wie groß das Bewusstsein ist. Das dürfen wir dem lieben Gott überlassen. Aber dass Kinder vor der Erstkommunion zu Beicht kommen sollten, das ist sehr vernünftig und sehr richtig. Also, erstens, die Wichtigkeit der Materie entscheidet über lästige und schwere Sünde. Zweitens, das volle Bewusstsein dessen, was ich tue und welche Folgen das haben kann. Und drittens, die volle Zustimmung. Die volle Zustimmung. Denn es gibt auch erzwungene Zustimmung, die dann die Größe der Sünde verringern. Wenn ich mehr oder weniger gezwungen werde, etwas zu tun, was ich an sich bei voller Freiheit nicht tun würde. Das ist also auch sehr wichtig. Denn das heißt doch, die volle Zustimmung, wenn wir in einem Überraschungseffekt, also Angstzuständen oder ähnlichen außergewöhnlichen Situationen, eine Entscheidung treffen, dann ist es meistenteils keine, wie man sagt, Grundentscheidung, die zu Todsünde notwendig ist, sondern eine, so kann man sagen, Randentscheidung. Aber auch hier haben wir es nicht in der Hand, von uns aus klar zu trennen und sagen, das war eine leichte Sünde oder das war sie nicht. Der Moraltheologe Bernhard Hering schrieb vor Jahren zu Recht, wenn ein Mensch bald nach seiner Sünde Reue erweckt und sich dann auch bemüht, ehrlich nach dem Guten zu streben, darf man davon ausgehen, dass seine Grundoption, die Grundentscheidung, nicht gegen Gottes Gebot gerichtet war. Es wäre also falsch zu meinen, dass jemand 7-mal am Tage eine Todsünde begehen und in den Stand der Gnade zurückkehren könne. Denn es heißt ja in der Heiligen Schrift, auch der Gerechte sündige 7-mal am Tag. Gemeint sind vor allem die Sünden mit der Zunge. Also auch das ist wichtig. Wir können hier Thomas von Aquin, ein großer Theologe aus dem Mittelalter, zustimmen, dass der Stand der Gnade, der heiligmachenden Gnade, auch nicht wiederum so leicht verloren geht, also durch jede Kleinigkeit. Und da sehen Sie wiederum, wir sollten uns bemühen, das uns Mögliche zu tun, was die Reue betrifft, und wenn wir das Gefühl haben, den Eindruck, naja, es hätte auch vielleicht eine schwere Sünde sein können, was wir getan haben, in Gedanken, Worten oder Werken, dann auch bald zur Heiligen Beicht zu gehen. Wenn wir das tun, das uns Mögliche, dann dürfen wir sicher sein, dass Gott auch in der Sterbestunde uns die Gnade schenken wird, die wir brauchen, um dann vor Gottes Gericht bestehen zu können. Denn ich hatte hier schon mal erwähnt, ich habe auch beim Todkranken erlebt, der auch 2 Tage nach gestorben ist, dass er auch noch in diesem Weg auf den Tod hin nur an eines noch gedacht hat, an sein Geschäft, an das Geld, an das Kapital. Ist ein schreckliches Erlebnis, dass man so verblendet sein kann. Und auch eine Frau, die auch noch sterbend immer wieder eins betonte, keinen Priester, nein, keine Beicht später, sie brauche jetzt nur ihre Ruhe, mehr nicht. Also es gibt solche Zustände, wobei ich natürlich auch in diesen Fällen nicht sagen kann, ob sie nicht doch noch die Gnade Gottes erhalten haben. Also darüber steht uns kein Urteil zu. Aber Gott bewahre uns vor so einer Verfestigung im Bösen, wie schon gesagt, vor einer Sünde gegen den Heiligen Geist, der Verstocktheit. Der erwähnte Theologe Thomas von Aquin hat die lästliche Sünde und die Todsünde auch verglichen mit einer Krankheit und dem Tod. Und von daher sprachen manche in Bezug auf die lästliche Sünde von einer Wundsünde im Unterschied zu Todsünde. Und auch hier hat der bereits erwähnte Theologe Bernhard Hering zu bedenken gegeben, dass auch eine Wunde, eine Krankheit zum Tode führen kann, und warnte vor der Verharmlosung der lästlichen Sünde. Also auch das sollte man bedenken, wenn lästliche Sünden immer wieder wiederholt werden, können sie eher oder später auch zu einer Todsünde ausarten. Wiederum, manche Theologen hatten behauptet, schwere Sünden könnten nur Bosheitssünden sein und nicht sogenannte Schwachheitssünden. Bosheitssünden, also wo der Sünder eindeutig das Böse sieht und auch anstrebt, zum Beispiel die Rache schwört dem Nachbar oder einem anderen und alles tut, um den, wie man sagt, fertig zu machen. Eine Bosheitssünde oder ähnliches. Und Schwachheitssünde, wo man überrascht wird, das geschieht oft auch im sexuellen Bereich, wo man eigentlich die so nicht wollte, aber wie gesagt, das Begehren plötzlich auftritt und den Menschen überrascht. Aber auch diese Unterscheidung ist zwar einerseits hilfreich, aber man kann nicht sagen, dass Schwachheitssünden keine schweren Sünden seien. Denn wie schon Christus sagte, wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat schon im Herzen Ehebruch begangen. Lüstern, die Lüsternheit als Schwachheit, als Angewohnheit. Also auch hier darf man die Dinge nicht verharmlosen. Aber man hat immer noch dann sogenannte himmelschreiende Sünden unterschieden. Also wo ein besonderer Grad von Bosheit auftritt. Und dazu zählt die Heilige Schrift auf Folgendes auf. Schon im Alten Testament, im Buch Genesis, Artikel 4, Vers 10, sodomitische Unzucht. Man hat das entweder ausgelegt als Unzucht mit Tieren oder Homosexualität. Dann in Genesis 18, 20, also auch im Alten Testament. Im Buch Exodus 22, hier heißt es, Unterdrückung der Armen, Witwen und Waisen seien himmelschreiende Sünden. Und schließlich in Deuteronomium, also Altes Testament auch, die Vorenthaltung des Arbeitslohnes. Also das vor allem hier die himmelschreienden Sünden. Und wir müssten eigentlich auch die Abtreibung heute dazu zählen, nicht unbedingt jetzt gleich im Hinblick auf die abtreibende Frau, sondern im Hinblick auf diejenigen, die damit ihr Geschäft betreiben. Denn die Abtreibung wird ja, sofern sie legal geschieht, das heißt in Deutschland nach Beratung, die wird ja bezahlt, und zwar nicht wenig. Und es kommt noch hinzu, bezahlt von der Krankenkasse, also wir alle, ob wir wollen oder nicht, wir bezahlen die Abtreibung. In der Enzyklika Humanae Vitae hat der damalige Papst Paul VI. War es betont, Gott ist der Herr des Lebens. Wo also der Mensch willkürlich eingreift in den Entstehungsprozess des Menschen, angefangen bei der Befruchtung, da spielt er sich selber auf, als wäre er der Herr des Lebens. Und das beginnt schon bei der künstlichen Befruchtung, wie auch dann bei der Präimplantationsdiagnostik, wo dann, bevor die Embryone eingepflanzt werden in die Gebärmutter, wo sie untersucht werden und dann kommen die nicht ganz gelungenen in den Abfall und so weiter. All das ist Anmaßung gegenüber Gott und es rächt sich an den Menschen. Das bringt kein Glück. Aber dazu gehört auch die Forschung an Embryonen, die Stammzellforschung. Es ist erwiesen, seit 10 Jahren forscht man mit den embryonalen Stammzellen. Tötet dabei den Embryo, also das Kind. Gebracht hat es noch gar nichts. Im Gegenteil, diese Stammzellen degenerieren oft zu Krebszellen. Man könnte adulte Stammzellen nehmen, das heißt, die wir, der Erwachsene, in seinem Blut hat, in anderen Möglichkeiten. Mit denen hat man gute Effekte. Aber nein, es müssen embryonale sein. Ja, warum denn eigentlich? Man will Menschenzüchtung betreiben. Ganz konkret, sie in England geht da schon einen Schritt weiter, Chimären. Also man hat menschliche und tierische Keime zusammengefügt. Ja, was soll denn noch kommen? Und das soll den Menschen dienen? Nein, nein, das dient nur einer kleinen Elite von Menschen, die damit viel Geld machen. Also auch hier himmelschreiende Sünden, die gibt es heute und vorenthaltener Lohn. In Deutschland leben über 1 Million Kinder in Armut. Man kann es kaum glauben. Ja, warum eigentlich? Deutschland ist Exportmeister in ganz Europa, ja zum Teil in der Welt. Und wir haben, also Arbeiter verdienen nicht so viel, dass sie davon leben können. Da stimmt doch etwas nicht. Also hier gibt es die himmelschreienden Sünden heute noch. Und ein drittes noch, der verstorbene Papst hat auch auf sogenannte Strukturen der Sünde hingewiesen. Das heißt, Lebensumstände, auch politische Strukturen, die den Menschen zur Sünde drängen. Zum Beispiel die Armut in anderen Völkern, gerade in Afrika und so weiter. Da sehen manche Eltern ihren Lebensunterhalt nur darin gegeben, dass sie ihre minderjährigen Töchter als Sexobjekte verkaufen. Und Sextouristen gibt es leider auch in Deutschland. Was das für eine Sünde ist, minderjährige Kinder als Lustobjekte zu missbrauchen und ihnen dann dafür Geld zu geben, weil sie anders ihr Geld nicht verdienen können. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten wir auch betrachten, nicht um jetzt hier den Richter zu spielen und abzulenken vom eigenen Versagen, sondern um uns abschließend die Frage zu stellen, was kann ich tun mit meinen Fähigkeiten in meinem Bereich, um die Sünden anderer abzuwenden? Natürlich angefangen bei mir, bei der eigenen Reue, bei der eigenen Bekehrung und der eigenen Wiedergutmachung.
Das war die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb mit dem vor kurzem verstorbenen Moraltheologen Professor Joachim Pieksa. Sein Thema: Wie unterscheidet man die Sünden bezüglich ihrer Schwere? Und die Antwort, Punkt 394 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche: Man unterscheidet zwischen Todsünden und lässlichen Sünden. Davon wird es wie immer CD und Podcast geben. Schauen Sie auf horeb.org und bleiben Sie jetzt vor allem dran. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.